Gehen war seine liebste Art, Wege zurückzulegen. Innerhalb der Stadt nutzte er jede Gelegenheit dazu und er kam nie zu spät. Er kannte seinen Schritt und seine Kondition und er achtete darauf, den Rhythmus zu halten, obwohl er sich nicht schnell bewegte, nicht einmal zügig. Mit seinen langen Beinen und seinem stämmigen, vorwärts treibenden Körper hätte er ohne Not den Weg vom Hauptbahnhof bis zum Kommissariat, eine Strecke von etwa 2 Kilometern, in 10 Minuten schaffen können. Aber er dachte nicht daran. Wenn er es eilig hatte, benutzte er seinen klapprigen grünen Mitsubishi ohne Zentralverriegelung, aber mit Klimaanlage. Polonius Fischer lehnte Eile ab. Er schätzte Pünktlichkeit, etwas, das sein früheres Leben geprägt hatte, etwas, dem er sich nie beugen wollte und das ihn wie eine Heimsuchung verfolgte und ihn zwang, auch andere Leute unter diese ihn beherrschende Knute zu bringen. Gleichwohl verlor er nie ein Wort über jemanden, der zu spät kam. Vermutlich war er sogar neidisch. In der Nacht von Sonntag auf Montag, vom 29. auf den 30. August, ließ er sich viel Zeit. Vage neugierig sah er in die beleuchteten Schaufenster der Fußgängerzone, überlegte, ob er in einem Lokal ein schnelles Helles trinken sollte, um seinen von den Frühlingsrollen fettgetränkten Magen zu trösten. Er ging weiter, mit gleichmäßig fließenden Bewegungen. Die meisten Fußgänger, die ihm entgegenkamen, warfen ihm einen Blick zu. Unabsichtlich verbreitete er, der Großgewachsene, eine Aura von Stolz und Lässigkeit. Allmählich hatte der Strom seiner Gedanken sich seinem Gehen angepasst. Fischer dachte an das grüne Hemd, an das unrasierte Gesicht, an die gut duftende Frau, die Parfümverkäuferin vom Notkaufplatz, an eine Suppe, an ein Hühnergericht, an den Tisch vor dem Aquarium. Er stellte sich das bescheidene, schlecht beleuchtete Restaurant vor, in dem er mit Liz gesessen hatte und das für ein Liebespaar als ideale Nische taugte. Ob die beiden etwas anderes hätten sein können als ein Liebespaar? Nein. Er dachte an den ausrangierten Schrank, den jemand statt eines Autos in der Tiefgarage abgestellt und in dem jemand anderes eine Leiche versteckt hatte. Er dachte an die Reporter und das Foto, über das die Wirtin des Blue Dragon mit ihrer schmalen, bleichen Hand gestrichen hatte. Und er dachte an das, was er Liz über die Routiniers und die Privatverbrecher erzählt hatte, und hielt inne. Die Schlagzeilen, dachte er unter den Arkaden eines Bekleidungsgeschäfts, würden mit den morgigen Ausgaben der Zeitungen und Fernsehmagazine beendet sein. Etwas Spektakuläreres als eine tote Frau in einem Schrank in einer Tiefgarage in einem schäbigen Hochhaus würden die Sensationsfanatiker nicht mehr geboten bekommen. Daran hatte Polonius Fischer keinen Zweifel. Das große Geschehen war vorüber. Von nun an schrumpfte das Unsagbare auf Wörtergröße. Und sie würden keinen Satz offen enden lassen. Er und seine 10 Kolleginnen und Kollegen vom 111er. Sie würden den oder die Verbrecher finden und so lange befragen, bis die Akten für eine Anklage ausreichten. Sie würden Antworten erhalten, die am Ende der Gerichtsverhandlung niemanden mehr interessierten. Vielleicht trumpften sie mit einem Geständnis auf, umschlossen von einer unzerschlagbaren Beweiskette, und ersparten sich so ein letztes öffentliches Aufbäumen aus Spekulationen, Unterstellungen, Vorwürfen und moralischen Anklagen. Der Schrank aus der Tiefgarage würde zerlegt und zersägt werden, und vielleicht klaute jemand ein Brett als Souvenir. Beim Weitergehen dachte Fischer an das Mädchen, das in einer Hochhaussiedlung verhungert war, weil seine Eltern es so wollten. Sie wurden verurteilt und eingesperrt und neue Mieter zogen in die Wohnung. Das war normal. Das Unsagbare blieb 3 Millimeter groß zurück. Man konnte es lesen und aussprechen. Es klang wahrlich unsäglich. Eine kalte, saubere, vordergründige, gleichgültige, gewöhnliche Großstadt, dachte Fischer beim Gehen. Hunderttausende Bewohner an der Armutsgrenze, Tausende ohne festen Wohnsitz, Zehntausende ohne Arbeit. Und der Alltag und die Wirklichkeit der Zeitungen und Tiefgaragen. Eigentlich müssten sie maßlos enttäuscht sein, die Spanner an den Zäunen seines polizeilichen Geheges. In den folgenden Tagen würde er ihnen die Geschichte eines oder mehrerer unauffälliger Menschen präsentieren, deren einzige über ihre eigene durchschnittliche Welt hinausragende Tat längst geschehen und von den dafür zuständigen Sprachrohren der Außenwelt ausgeschlachtet worden war. Das, was ihn, Fischer, an einem solchen, schon wieder in die allgemeine Laune hinabgleitenden Menschen festhalten ließ, betraf einzig seine Gottesfürchtigkeit und Glaubensbesessenheit, und beides gehörte allenfalls in eine abseits gelegene Zelle, aber keinesfalls in den Ballsaal des täglichen Boulevards. Bevor er die letzten Meter zu seinem Büro hinter sich brachte, musste er dringend mit jemand Bestimmtem sprechen. Er bückte sich und warf nacheinander einen Blick in jedes der vier wartenden Taxis. Dann holte er sein Handy aus der Tasche, stellte sich in den Durchgang unter dem alten Rathausturm und tippte eine Nummer. Er erwischte sie an der Südseite des Hauptbahnhofs. Sie hätten sich begegnen können, wenn Fischer vom Blue Dragon aus nicht in Richtung Innenstadt gegangen wäre, sondern einen Schlenker gemacht hätte, um in der Halle bei den Gleisen noch ein Bier zu trinken. Dort kaufte sie nachts immer ihre Zeitung. »Ich habe daran gedacht. Wie geht's dir?« fragte sie. »Ich habe den Bericht gelesen. Wieder so ein abartiger Mord.« »Artige Morde gibt es nicht. Das weiß ich. Wie geht's dir?« »Wir kennen inzwischen den Namen der Toten. Wir sind unterwegs.« »Wie geht's dir?« »Und dir?« »Ich hatte heute einen Gast, eine Frau, die bei einer dieser großen Fernsehillustrierten arbeitet in Hamburg. Sie war wegen der Pressevorführung eines Spielfilms hier. Sie sagte, sie planen einen Ableger, eine extra Zeitschrift nur für Spielfilme, Interviews und die Präsentation von DVDs. Ein konkretes Konzept existiert schon und sie suchen Mitarbeiter. Sie hat mir ihre Karte gegeben.« »Willst du doch wieder schreiben?« »Ich weiß nicht. Sie hat so viel erzählt auf dem Weg zum Flughafen. Scheint ein gutes Arbeitsklima zu sein und von den Kolleginnen sind die meisten über 40. Das hat sie ausdrücklich betont.« »Du hast doch noch nicht einmal einen Fernseher«, sagte Fischer. »Dann komme ich halt zu dir zum Schauen.« »Müsstest du wegen so eines Jobs nicht nach Hamburg ziehen?« »Ich bewerbe mich eh nicht.« Sie setzte sich in ihr Taxi und fuhr im ersten Gang einen Meter weiter. Vor ihr warteten 5 Kollegen auf Fahrgäste. Sie stieg aus und lehnte sich wie vorher an die Tür. Die Luft war mild und wenn der Nieselregen aussetzte, roch es nach Asphalt. Ann-Christine Seliger fuhr am liebsten nachts. Tagsüber zu schlafen bedeutete, dass sie weniger Zeit hatte, darüber nachzudenken, warum sie von einem bestimmten Moment an keinen Job als Journalistin mehr gefunden hatte und ihr Status als feste, freie Mitarbeiterin nichts mehr wert gewesen war. Schlafen half. Und nachts fremde Leute durch die Stadt zu kutschieren, half noch mehr. Sie verdiente knapp 1.000 Euro im Monat und hatte weniger Zeit zu jammern als die Hundertschaften ihrer ehemaligen Kollegen, die Mitte der 90er entlassen worden waren und von denen die wenigsten ihr Auskommen bei anderen Medien gefunden hatten. Die meisten hatten erst einmal ihre Zukunft unter einer Lawine von Klagen begraben und waren später von sich selbst gedemütigt, als billige Hilfsarbeiter auf ihre alte Bühne zurückgekehrt, zufrieden damit, wenigstens am Rand dazu zu gehören. Ganz gleich, ob sie ihren Beruf je wieder ausüben würde, und abgesehen davon, dass sie sich im Stillen doch manchmal Vorwürfe wegen ihrer kompromisslosen, unverspielten, kontrollierten Art gegenüber Vorgesetzten machte, der Aufwand und die Niederlagen und der Müll am Wegesrand, das alles war es wegen einer einzigen Begegnung wert gewesen, wegen eines einzigen Termins, eines einzigen Interviews. Ihre letzte große Reportage hatte sie in das Büro eines Mannes geführt, der erst seit kurzem an seinem Schreibtisch saß. Mit 19 Jahren hatte er eine Ausbildung absolviert und eine Zeit lang in seinem Beruf gearbeitet, bevor er von einem Tag auf den anderen seine Dienstuniform ablegte und gegen einen Habit tauschte, den er dann 9 Jahre lang trug. Nach dieser Zeit kehrte er, abermals zur vollkommenen Überraschung der ihm Nahestehenden, seiner Zelle den Rücken und erweiterte seine frühere Ausbildung, bis er eine Stelle in jener Abteilung bekam, die er schon als 19-Jähriger heimlich angestrebt hatte. Polonius Fischer, aufgestiegen zum Hauptkommissar im Kommissariat 111, sorgte schon mit seinem ersten Mordfall, dessen Aufklärung er als Sachbearbeiter verantwortete, für Aufsehen. Nicht nur, weil er den Hauptverdächtigen innerhalb weniger Tage überführte, sondern vor allem, weil er sich mit dem Täter in eine Zelle des Untersuchungsgefängnisses hatte sperren lassen. Dort legte der Mann, aufgewühlt von der Nähe des ehemaligen Mönchs, eine Art Lebensbeichte ab. Darüber hinaus hatte Fischer bei seiner Einstellung in den mittleren Dienst auf einem eigenen Vernehmungsraum bestanden, eine absurd anmutende Forderung, die ihm der Polizeipräsident jedoch erfüllte, wobei diese Entscheidung im Kollegenkreis ein jahrelang anhaltendes Rätselraten über die Gründe auslöste. Fischer bekam eine Kammer mit einem winzigen Fenster zugeteilt, knapp 8 Quadratmeter groß, die Platz für einen viereckigen Tisch mit 2 Stühlen und einen Bistrotisch in der Ecke bot, an dem die Protokollantin saß. An der Wand hingen ein Kruzifix, das Fischer abnahm, wenn Zeugen es wünschten, und ein Haken für seinen grauen Stetson, den er zwischen November und April fast täglich trug, und seinen Mantel. Bei seinen Kollegen hieß das Zimmer nur das PF, so wie er selbst von ihnen gewöhnlich PF genannt wurde. Über diesen Mann hatte Ann-Christine Seliger ihre letzte Seite 3 Reportage geschrieben. So hatte ihre Liebe angefangen und sie dauerte nun beinahe 13 Jahre. »Freust du dich auf deinen Geburtstag?«, fragte sie. »Wie immer«, sagte Fischer. »Erinnere mich ja nicht daran, dass ich nächstes Jahr 50 werde. Du hast diese Grenze ja schon überschritten.« »Danke.« »Ein Wunder«, sagte Ann-Christine, »ein Zug mit Leuten, die noch Geld übrig haben, ist gekommen. Ich muss los, mein Herzensriese.« »Bleib wachsam«, sagte Fischer. Jedes Mal, wenn sie darauf zu sprechen kamen und sie ihn bat, sich keine Sorgen zu machen, weil sie nachts unterwegs war, versprach er, in Zukunft ruhiger zu bleiben. Aber diese Zukunft begann nie.